Also wir stehen in Leoni auf einer kleinen Landzunge und wir blicken auf einen schnöden Hotelkasten aus den 70er Jahren. Aber da, wo dieses Hotel steht, das Seehotel Leoni, da stand die allererste Villa am Starnberger See. Und sie gehörte dem, ich sage jetzt mal, Sänger Josef Leoni, um den sich so im Lauf der Jahrhunderte einige Legenden gestrickt haben.
Sagt Katja Sebald. Die Journalistin und Kunsthistorikerin lebt selbst am Starnberger See und kennt die Geschichten der Villen und ihrer Bewohner. In Leoni am Ostufer hat alles angefangen, erzählt sie. Der Ort hat den Namen von Josef Leoni oder Giuseppe Leoni, wie er sich auch nannte. Dieser Leoni war kein legendärer Sänger, wie später oft fälschlich berichtet wurde, sondern ein mittelmäßiger Bassist im Chor der Münchner Hofkapelle. Er machte ab 1825 eine erstaunliche Karriere als Wirt am Starnberger See. Sein Gasthaus wurde quasi über Nacht zum Treffpunkt für die Münchner Kunst- und Kulturszene.
Also Maler waren da, Schriftsteller waren da, Schauspieler waren da, Musiker waren mit Sicherheit auch da. Sogar König Ludwig kam dann mal hierher, also Ludwig I., weil man ihm erzählt hatte, wie toll das hier ist. Und auch er wollte also mit eigenen Augen dieses Innenlokal sehen.
Die Künstler kamen zu Fuß aus München oder setzten von Starnberg mit Booten über. Die Küche war hervorragend, die Feste rauschend, der Blick über den See bis hin zu den Alpen fantastisch. Jetzt gehen wir zum Leoni, sagten die Besucher, und der Name des Ortes war geboren. Mit dem Bau der Eisenbahn von München nach Starnberg kamen dann ab 1850 immer mehr Menschen an den See. Die ersten Sommervillen des Großbürgertums entstanden. Herrschaftliche Anwesen mit Türmen und Zinnen, mit Garten oder gleich einem ganzen Park.
Später war dann Leoni tatsächlich der, heute würden wir sagen, der Hotspot des Fremdenverkehrs, weil aus der alten Villa Leoni wurde dann ein Hotel. Das wurde immer größer und immer größer. Und Oskar Strauch, der Hotelier, der das dann ab ungefähr den 1880er Jahren hatte, der kaufte dann noch ein zweites Hotel, das Hotel Rottmannshöhe, das eben oben auf diesem steil aufragenden Hang steht und eine noch tollere Aussicht auf die Berge hatte. Allerdings musste man, um dorthin zu kommen, irgendwie diesen steilen Aufstieg bewältigen. Und dann hat Oskar Strauch tatsächlich eine Seilbahn gebaut, um von dem Dampferanlegesteg in Leoni hoch zu seinem Palasthotel Rottmannshöhe zu kommen. Und das war die Attraktion schlechthin.
Katja Sebald begeistern diese Geschichten. Ihr Buch Sehnsucht am Starnberger See ist kein Architekturführer, obwohl es die Villen ausführlich beschreibt. Vielmehr lädt es dazu ein, hinter die Hecken und Fassaden der wunderschönen alten Häuser zu blicken. Zum Beispiel in Kempfenhausen. Dort residierte 1864 der Komponist Richard Wagner. Der bayerische König Ludwig II. Hatte ihn in seine Dienste gerufen. Und Wagner, der jede Menge Schulden hatte, nahm das Angebot dankend an.
Und Wagner musste dann auch beinahe täglich zum König nach Berg ins Schloss kommen.
Das nervte den Komponisten nach einer Weile. Und er begann sich in dem großen Haus mit seinen 20 Zimmern zu langweilen. Also lud er den Dirigenten Hans von Bülow mit seiner Familie zu sich ein. Das Schicksal nahm seinen Lauf, denn Bülow schickte seine Familie vor. Ehefrau Cosima, eine große Wagner-Bewunderin, reiste mit beiden Töchtern an. Und die Leidenschaft zwischen Cosima und Wagner entbrannte lichterloh. Der Skandal war groß. Cosima ließ sich scheiden und König Ludwig bat Wagner doch bitte, Bayern wieder zu verlassen. Zu allen Zeiten waren die eleganten Villen Schauplätze von Liebesgeschichten und Dramen, von Geistesblitzen und großer Einsamkeit. Die Villa Quellenheim in Niederpöcking beispielsweise, die der königliche Erzgießereiinspektor Ferdinand von Miller 1855 erbaute und sie seiner Frau Anna zur Geburt des 10. Kindes schenkte. Dieses 10. Kind war Oskar von Miller, der später das Deutsche Museum in München gründete. Oder die majestätische Villa Waldbertha in Feldafing mit ihren Terrassen, Balkonen und Turmzimmern, wo nach dem Zweiten Weltkrieg Überlebende aus den Konzentrationslagern eine Bleibe fanden. Während der Olympischen Spiele 1972 wohnte Willy Brandt hier und verbrachte auch die bangen Stunden während des Geiseldramas in Feldafing. Autorin Katja Sebald ist ganz in der Nähe aufgewachsen.
In Feldafing haben meine Eltern in den 70er Jahren ein Häuschen gekauft und das stand am Rande dieser großen historischen Villenkolonie am Höhenberg. Und wir als Kinder sind da mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, mit dem Hund spazieren gegangen und diese damals sehr heruntergekommenen Villen, das waren unsere Abenteuerspielplätze. Und ich habe mir schon damals immer gedacht, was waren das wohl für Menschen und was ist hier passiert und warum stehen die Häuser leer? Und das war eigentlich fast so ein Lebensprojekt, irgendwann mal diese ganzen Geschichten aufzuschreiben. Und jetzt habe ich es gemacht.
44 Villen, beschreibt Katja Sebald. Es sind faszinierende Einblicke in Anwesen, die den meisten von uns für immer verschlossen bleiben. Doch einen Ort gibt es am Starnberger See, da kann jeder hinkommen und sich wie die berühmten Bewohner fühlen. Das ist die Villa Weinmann des gleichnamigen Papierfabrikanten. Heute ist sie im Besitz der Münchner Volkshochschule.
Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil nämlich die Villa Weinmann hat, und ich glaube, das kann ich sagen, weil ich habe jetzt viele Villen gesehen, hat die wirklich spektakulärste Sonnenuntergangsterrasse am Starnberger See. Und die gehört aber nicht einem Privatmann, sondern eigentlich kann jeder da hinkommen. Man muss nur ein Seminar bei der Volkshochschule machen.